13 zurück, glaube ich auch nicht. Ich habe hochgeschubst, er hat ausgeholt und ich dachte, oh, es ist vorbei. Und ich war auch glücklich, dass es vorbei war. Es waren wirklich sehr anstrengende 24 Stunden. Und dann hat er den weggespielt und ich habe ihn angeguckt und er hat gefühlt schief geguckt. So als wenn wirklich, also was passiert ist ja, ein Schock. Er war es in dem Sinne ja auch. Ja, dann hat der Schiedsrichter ihm den Ball zugeworfen, er konnte den Ball nicht auffangen. Und ich habe gesagt, boah, das ist der Moment, die man da, jetzt musst du es echt schaffen.
Einfach mal so ein, ich nenne es mal ein Turnier vors Turnier zu schalten, um eine Besetzung auszuspielen. Also ich bin wirklich sprachlos und entsetzt. Also ich kann mich da nicht anders ausdrücken. Und ich glaube, kein anderer Profi denkt anders.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
So, da sind wir schon wieder mit einer neuen Episode in einer Tischtenniswoche, wo sich gefühlt in der Tischtenniswelt mal wieder alles nur um eine Person gedreht hat und mit einem Richard Brause, der seit der letzten Folge ein Jahr älter geworden ist.
Du plauderst ja wieder, Wahnsinn, ja.
Ich sehe das hier im Bild, du siehst immer noch fresh wie eh und je aus und bist voller Tatendrang heute, oder?
Ja, auf jeden Fall und ich möchte es glatt sehen. Es hat sich natürlich nicht alles um mich gedreht, sondern um eine andere Person, die wir hier heute im Podcast sicherlich nochmal ganz genau beleuchten werden. Da freue ich mich drauf. Hupsi, schön, dass ich wieder dabei sein darf und schön, dass wir, ja, ich glaube, eine ganz spezielle Folge auch haben heute.
Genau, und ich würde sagen, wir holen direkt unseren heutigen Gast hier mit in den Podcast. Ich glaube, es ist jemand, den müssen wir nicht unbedingt vorstellen, weil jeder weiß, wie viel Olympiamedaillen er gewonnen hat. Richard, wie viel?
Na, 6 Stück natürlich.
Shit, ich dachte, ich erwische ihn jetzt auf dem falschen Fuß. Das hätte ich richtig gefeiert. Wir wissen auch alle, dass er die Nummer 1 der Welt war. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass Dima schon zum zweiten Mal hier im Podcast ist. Und das letzte Mal war im Mai 2021, kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio. Erstmal herzlich willkommen, Dima, schön, dass du da bist.
Und ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, wieder dabei zu sein. Ich hatte auch gerade im Kopf, dass ich schon mal da war. Und wo du jetzt sagst, dass es kurz vor Tokio war, da habe ich das Gefühl, das muss ein gutes Omen sein, jetzt hier wieder zu sein.
Ich wollte gerade sagen, es ist, man bekommt direkt so ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann an Tokio denkt, an vor allem an deine, ja, ich sag mal so, an das Halbfinale gegen Malong, das Spiel um Platz 3. Wenn du heute so dran denkst, welche Gedanken, welche Emotionen kommen da in dir noch hoch, vielleicht an das Spiel deines Lebens im Halbfinale?
Ja, es ist wirklich, da kommen viele Emotionen hoch. Aber am Ende ist es doch irgendwo auch überwiegend stolz, so ein starkes Spiel gespielt zu haben. Ja, gegen den besten Spieler aller Zeiten, der bei Olympia noch nie verloren hat. Und ich glaube, das war das knappste Spiel, was er je gemacht hat. Und es war einfach ein Erlebnis, dieses Spiel zu spielen, einfach so vom mentalen Gefühl her, vom ersten bis zum letzten Ball ging es immer hin und her und es war einfach wirklich einmalig und schade, dass es nicht ganz gereicht hat, aber nichtsdestotrotz bin ich auch ein Stück stolz, so ein Spiel gemacht zu haben bei Olympia.
Denkst du da heute noch manchmal drüber nach, über das Spiel, auch so irgendwie im Detail oder so, an manche Bälle, an manche Abzweigungen, die das Spiel vielleicht genommen hat?
Ja, ab und zu, nicht mega oft, aber ab und zu und hol mir immer wieder auch mal Inspiration aus dem Spiel, ein paar technische Sachen, die ich dort sehr gut gemacht habe und vor allem ein paar mentale Sachen, wie ich mich dort verhalten habe im Spiel. Das ist immer wieder, wenn man sich nicht ganz sicher ist mit sich selber und dann schaut man, wie man es nochmal besser gemacht hat, dann geht es auch gleich wieder aufwärts.
Richard, du warst auch live dabei, ich war auch live dabei. Wie gesagt, ich bekomme da heute noch Gänsehaut. Du stehst da sicher nochmal mehr unter Strom. Was hast du noch so im Kopf von diesem Moment? Und wir wissen ja auch, Dima hatte, glaube ich, du hattest keine gute Nacht danach. Hast damals auch gesagt, oh, ob ich überhaupt dieses Spiel noch spielen kann um Bronze und so. Richard, was ist da bei dir am meisten hängen geblieben?
Naja, also erstmal einfach dieses, man sagt das ja das ein oder andere Mal, aber in diesem Spiel trifft das wirklich unglaublich darauf zu, dieses epische Spiel gegen Malong. Mir ist hängen geblieben der Weg dahin, Also das geht einem dann manchmal so durch den Kopf. Also wenn ich das richtig habe, Dimitri, grätsch gerne rein, wenn ich das falsch in Erinnerung hatte. Aber wir haben einen Weg, einen dorthin, einen Dimitri Ovtcharov gesehen, der alle seine Gegner ja in Grund und Boden gespielt hat. Also ein Kokiniva war, meine ich, Einsatz 11-0, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Kokiniva war damals durchaus auch ein Spieler, der auf einem allerhöchsten Niveau spielfähig gewesen ist. Ja, und wie der Dimitri über dies wirklich sagen, drüber gefahren ist. Und gegen Malon, ja, das war ein Spiel, obwohl Dimitri noch nie gewonnen hatte, wo ich von vornherein eigentlich gemerkt habe, Mensch, erstens, der Glaube ist auf jeden Fall da, jetzt wird dieses Spiel sein. Und zweitens einfach die Idee, dass man sich was überlegt hatte, wie ich in dieses Spiel gehe. Und für mich ist auch dieser Gesichtsausdruck so präsent als oder dieses Bild, als Marlon den letzten Punkt macht und Dimitri dann so in sich zusammengefallen ist. Ja, ich gesagt habe, mein Gott, hoffentlich tut er sich nicht weh. Aber da ist natürlich auch eine Menge, bin ich mir ganz sicher, innerhalb Dimitris erstmal zusammengebrochen. Aber was für mich die spannendste Geschichte dabei ist, ja, ich habe danach mit dem Papa von Dimitri relativ schnell telefoniert, weil erstmal war er weg. Also nach dem Spiel, natürlich hat er das ganz korrekt gemacht und dann war er erstmal nicht aufzufinden. Das Olympische Dorf, muss man wissen, das ist nicht ganz klein. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man einfach mal seine Ruhe haben kann. Ja. Aber erstmal war er weg. Und dann ist er, ich weiß jetzt gar nicht, 2 oder 3 Stunden später ist er dann wieder zurückgekommen. Und dann geht man natürlich so ganz vorsichtig da mit dieser Geschichte um. Am Ende hat Dimitri es geschafft, sozusagen sich selbst in einem weiteren herausragenden Spiel, schönen Gruß an den Rückhand-Einwurf, der da vielleicht so seine Geburtsstunde hatte, um die Rückhand-Banane von Lin Yinyu zu neutralisieren. Und am Ende steht da eine Bronzemedaille. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Ist wirklich ein spezielles System, dass man in einem Halbfinale verliert und nicht die Bronzemedaille dann automatisch gewonnen hat, wie bei einer WM. Aber da nochmal aufzustehen, ich glaube, das ist eine herausragende Leistung gewesen. Also wenn ich mich jetzt so reden höre, das ist schon nach wie vor so eine Gänsehautsituation.
Ich hab auch noch diesen im Spielplatz 3, im sechsten Satz, dieses hohe Ding, was war das bei 13, 11, 12, 11 für Lin?
13, 12, glaube ich, ja. Ja, ich habe hochgeschuft, er hat ausgeholt und ich dachte, oh, es ist vorbei. Und ich war auch glücklich, dass es vorbei war. Es waren wirklich sehr anstrengende 24 Stunden. Und dann hat er den weggespielt und ich habe ihn angeguckt und er hat gefühlt schief geguckt. So als wenn wirklich, also was passiert ist ja, ein Schock, ja, war es in dem Sinne ja auch. Ja, dann hat der Schiedsrichter ihm den Ball zugeworfen, er konnte den Ball nicht auffangen. Und ich habe gesagt, boah, das ist der Moment, die man da, jetzt musst du es echt schaffen. Und dann ging es auch eigentlich ganz gut in meine Richtung ab dem Ball, ja.
Ich habe mir auch gedacht, dass jetzt läuft es in die richtige Richtung. Und es war auch der Turning Point damals für die ganzen Olympischen Spiele, weil das war ja bis dahin eigentlich fast alles so ein bisschen schief gelaufen, ne? Die Timo rausgeflogen, bei den Damen nichts gelaufen, das Mixed noch gleich am zweiten Tag, wo sie da schon 9-3 geführt haben, im Viertelfinale und dann das Spiel von Dima gegen Malon und dann war das so ein bisschen der Wendepunkt und eine Mannschaft liest ja dann wirklich herausragend, ja. Wo warst du die 2, 3 Stunden, wo der Richard dich gesucht hat im Olympischen Dorf? Gab es da irgendwie eine Spelunke oder so?
Ja, ganz gefühlt bin ich da so ein bisschen apathisch einfach durchs Dorf murchiert da irgendwie rumgegangen und ich erinnere mich auch an die Nachricht von Richard, wo er irgendwie ganz, ganz vorsichtig gefragt hat, ob alles okay ist, auf so eine charmante Art und Weise, dass nicht alles okay ist, wusste er schon, aber er hat das, ich weiß nicht mehr, wie sich ausgedrückt, dass es ganz nett war und ich habe gesagt, ja, ich lebe noch, aber ich erinnere mich auch wirklich, wo ich mir echt gesagt habe, boah, ich hatte schon mal Bronze gewonnen im Einzel, ob ich es jetzt nochmal schaffe oder nicht, ändert jetzt nicht viel gefühlt. So habe ich mich nach der Niederlage gegen Malon gefühlt und ja, da waren natürlich alle für mich da. Aber mein Dad sagte auch, er kann das nachvollziehen, dass ich mich in diesem Moment so fühle, aber er verspricht mir, wenn ich nicht alles gebe um Bronze, dann werde ich das nach Monaten extremst bereuen. Und auch wenn ich in dem Moment vielleicht anders denke, sondern nur enttäuscht bin über das Spiel von Malon, dass mein Mind sich dann später ändern wird. Und daran habe ich auch viel gedacht und dann einfach nur extremst auf die Zähne gebissen.
Ja, da könnte man schon wieder stundenlang in Erinnerungen schwelgen, aber.
Ja, waren das, ja auch schön, war die auch schön, ja.
Bis auf, dass es Corona-Spiele war. Aber wir haben tatsächlich, das passt vielleicht ganz dazu, eine Zuhörerfrage über Instagram reinbekommen, genau zu dem Thema, nämlich von Lukas Möckel, was Jörg Roßkopf gegen Malong zu dir gesagt hat vor dem 7. Satz in der letzten Pause. Weißt du das noch oder warst du da im absoluten Tunnel?
Also ich war, glaube ich, das war das Spiel, wo ich hatte einige Spiele, die waren wahnsinnig im Tunnel, aber das Spiel war
das Tunneligste.
So wie in dem Tunnel war ich noch nie. Und da, wie du schon gesagt hast, es waren die Corona-Spiele, es gab kaum Wettkämpfe, 12 Monate lang. Und ich habe dieses Spiel gegen Malong ja mit dem ganzen Trainerteam gefühlt 30 Mal mir angeschaut, wie ich die 30 Mal vorher verloren habe. Und wir haben da echt eine ganz gute Taktik entwickelt, wie es funktionieren kann. Ich habe ganz fest dran geglaubt und ich habe das Gefühl, ich schaffe das. Und Rossi hat einfach die Sachen mir dann auch zugesprochen, die wir auch besprochen haben, ja. Aber ich glaube, Rossi kennt mich auch gut und spürt mich gut. Er weiß auch genau, wann er wie viel sagt. Und da hat er auch alles richtig gemacht.
Ja. Ich, lass uns ganz kurz über das Thema der Woche sprechen, was jetzt wirklich so seit Montag ein bisschen die Schlagzeilen dominiert. Bin auch gespannt, wie Dimas sich da drauf ist, aber auch Richards. Van Zendong wechselt zu Borussia Düsseldorf. Vom FC Saarbrücken, quasi vom Rivalen aus der TTBL. Die Geschichte geht ja so ein bisschen, dass Van Zendong nach Olympia schon mal bei Borussia angeklopft hatte, es dann aber nicht geklappt hat, weil er noch ein Jahr mit Timo spielen wollte. Dann hat Saarbrücken ihn letztes Jahr verpflichtet, hat er auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, Pionierarbeit geleistet, hat so ein bisschen den ganzen eigenen Verein auf links gedreht. Und jetzt wechselt er zum Rivalen. Das hat so ein bisschen für mich so ein bisschen Borussia Dortmund, FC Bayern München Vibes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht Dima zuerst, du bist ja auch jetzt in der TTBL zugange seit einiger Zeit. Wie blickst du auf diesen Transfer aus Fulda, sage ich jetzt mal?
Also er kam nicht mehr ganz überraschend. Man hatte das so ganz intern in der Szene schon seit 2 Monaten öfter und öfter gehört, dass es passiert. Es macht ja auch viel Sinn, er ist sehr eng mit Timo befreundet. Und wenn ihm das in Deutschland Spaß macht, und er ist ja auch ein sehr experimentfreudiger Typ, der gerne Sachen ausprobiert, sich Sachen anschaut und erleben möchte, was er vielleicht vorher in dem Umfang nicht gemacht hat. Und deswegen glaube ich, für ihn menschlich macht dieser Wechsel total Sinn, um einfach auch mal einen neuen Verein zu hören. Und aus der Brücker Ecke habe ich gehört, dass er tatsächlich vielleicht nächstes Jahr sogar vielleicht nochmal einen Verein wechseln könnte. Ja, tatsächlich.
Und Richard, wie ist es für dich als Sportdirektor? Bist du jetzt froh, dass Van Zedong A in der TTBL bleibt und B dann in Düsseldorf einen ganz anständigen Trainings-Sparingspartner darstellt? Oder?
Ja, du, man muss ja dann immer wieder genau gucken, wie lange und wie viel die Zeiten sind, die er vor Ort ist. Aber natürlich, wenn er vor Ort ist, dann kann man sich das natürlich nicht entgehen lassen, auch die eine oder andere Einheit mit Van Zedong trainieren zu können. Das ist natürlich klasse. Aber ich glaube, es ist genau wie Dimitri oder auch Timo schon gesagt hat, Van Zedong ist sicherlich jemand, der einfach Erfahrungen sammeln möchte, und er hat jetzt in Saarbrücken eine gewisse Erfahrung gesammelt, ja, hat gesehen, was da jetzt plötzlich alles ist, hat sicherlich auch von Timo sehr viel von Düsseldorf gehört. Es gibt auch in Düsseldorf und im Umfeld eine sehr, sehr große chinesische Community. Vielleicht hat das auch ein klein wenig damit zu tun, weiß es nicht genau, aber dieses Experimentierfreude, diese Sachen, Mensch, ich möchte verschiedene Erfahrungen sammeln, von Saarbrücken nach Düsseldorf, ist schon etwas, was, wenn man Van Zedong ein bisschen kennt, man nachzuvollziehen kann. Ich glaube, dass Saarbrücken einen super Job gemacht hat. Ich habe da nur positive Stimmen gehört, und dass das jetzt hier eine Entscheidung, wie sagt man da immer so schön, für Düsseldorf und nicht gegen Saarbrücken gewesen ist. Und durchaus auch etwas, was natürlich total spannend ist, wenn wir das Spiel in Castello gesehen haben, wo dann plötzlich 300.000 Zuschauer bei einem in Anführungszeichen normalen Bundesligaspiel gewesen sind, dann muss ich sagen, der Arak Center Court muss ausgebaut werden, weil mit 1.000 Zuschauer kommst du da nicht mehr hin.
Warum, Richard, glaubst du, hat Düsseldorf jetzt dann doch zugeschlagen bei Van Zedong?
Ich glaube, wenn solche Superstars, die jetzt auch nicht die direkte Belastung über WTT haben, also Van Zedong wird sicherlich viele Termine haben, aber nicht diese Mega-Belastung von WTT. Und wenn du siehst, dass was für ein Multiplikator Fan Zedong auch für Zuschauer darstellt, was für ein Typ das ist, wie eng er mit Timo ist, dann wäre es ja grob fahrlässig gewesen, wenn Düsseldorf das nicht probiert hätte. Ja, also insofern, ich glaube, es ist nur eine logische Schlussfolgerung. Wir haben einige Weltstars in der TTBL. Einen haben wir hier mit Dimitri, wir haben mit Hugo Calderano nächstes Jahr einen in der TTBL. Und wenn du eine Möglichkeit hast, dir einen dieser Stars, und Fan Zedong ist gar keine Frage, nach wie vor für mich vielleicht noch nach wie vor der beste Spieler der Welt, wenn er richtig voll im Training ist, dann musst du dir den sichern.
Ja, zu Zima kommen wir auch noch gleich. Da hat er auch, ich weiß gar nicht, ob jemand öfters gegen Fan Zedong gewonnen hat als Zima. Gefühlt habe ich nur Siege im Kopf. Aber Zima, ganz kurz noch zu dem Thema. Für den FCS ist das natürlich jetzt schon ein bisschen bitter auf der einen Seite. Und glaubst du, das hat jetzt auch irgendeine Auswirkung auf die restliche Saison? Ich meine, Saarbrücken, die wären ziemlich sicher, oder ich weiß gar nicht, ob es schon sicher ist, in der TTBL auf jeden Fall wahrscheinlich an zwei Final Fours mitspielen, Champions League, TTBL. Glaubst du, das hat irgendeine Auswirkung jetzt noch auf die restliche Saison?
Ja, ich denke, Saarbrücken ist zu Recht natürlich enttäuscht, weil sie sicherlich auch alles probiert haben, ihn zu halten. Aber wie Richard schon gesagt hat, ich habe auch von ihm persönlich gehört, dass sie sich wirklich ganz toll um ihn gekümmert haben. Und das war, glaube ich, allein dem Grund zu schulden, dass er einfach was Neues probieren wollte, weil er halt so ein offener Typ ist. Aber er ist so ein Profi und auch Saarbrücken ist so ein professioneller Verein, dass ich fest davon ausgehe, dass sie dieses Jahr das Triple holen und auch die Champions League und die Meisterschaft holen werden mit dem Team, was sie haben. Und das wird sicherlich eine Saison sein, die ja für immer in Erinnerung bleiben wird. Und ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass sie ihn überhaupt jemals verpflichten können. Und unterm Strich hat er jetzt dort in Saarbrücken gespielt, so viel Aufmerksamkeit dem Verein gegeben, Titel gegeben, ist trotzdem unterm Strich, denke ich, ein Riesenerfolg für den Verein. Und sie waren letztes Jahr mit Abstand die schnellsten, die flexibelsten. Und deswegen haben sie ihn auch zurechtbekommen. Und da können sie, denke ich, sehr stolz drauf sein.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, wo du schon da bist, zu deiner Mannschaftssaison. Pokal auf jeden Fall hui, sei der Zweiter geworden. TTBL, glaube ich, so ein bisschen hinter den Zielen, Erwartungen geblieben, aber ihr hattet, glaube ich, jetzt auch so personell nicht eine ganz leichte Saison, ein bisschen auch Verletzungssorgen gehabt. Wie schaust du auf dein Jahr, auf die Saison in Fulda zurück?
Also ich sag mal, unterm Strich, auch bin auch sehr eng mit der Vereinsführung, sind die, wenn man die Umstände bedenkt, mit der Saison sehr zufrieden, weil wir haben Finale gespielt gegen Saarbrücken, die Übermannschaft verloren. Ein Spieler, mit dem wir fest dieses Jahr geplant haben, der Kau, der kam zu keinem einzigen Spiel. Ein anderer Spieler, den wir ja extrem gut gesehen haben als einer der führenden Spieler der Liga, der Jonathan, hat sich auch verletzt. Dieses Jahr war es lange verletzt, ist auch unter seinen Erwartungen geblieben. Und klar, Tischtennis ist nicht wie Fußball, wo du irgendwie 20 Leute hast und dann nochmal schnell zwei, drei auswechselst. Wenn zwei von drei Leistungsträgern einer ganz weg ist und einer wirklich weit unter seinen Möglichkeiten spielt, dann ist das ziemlich eng auf die ganze Saison gesehen. Und deswegen bin ich ganz happy, dass die Sponsoren, die Zuschauer, die Fans insgesamt die Umstände verstehen und auch die Saison unter den Umständen positiv mitnehmen.
Und für nächste Saison dann schon Ziele, Pläne?
Ja, genau, man hat natürlich so das Gefühl gehabt, dass man voll im Angriffsmodus war dieses Jahr, so mit Kao, Jona und mir. Jetzt mit der Verpflichtung von Fan Zedong in der Liga, nenne ich es mal so, wo er jetzt in Saarbrücken spielt, nächstes Jahr in Düsseldorf, ist es fast unmöglich, diese Teams zu schlagen und dann finanziell so auf den Zahnfleisch zu gehen, um dann am Ende trotzdem zu verlieren. Da habe ich das Gefühl, jetzt wird eher so ein bisschen gewirtschaftet, um zu schauen, dass man eine ausgeglichene Mannschaft hat, die es nächstes Jahr in die Playoffs schafft, dass man auch wieder ins Final Four kommt und dann einfach schaut, laut Tagesform so weit nach möglich nach vorne kommt und da wirklich auch keine finanziellen Risiken eingeht.
Ja, ich bin gespannt. In der TTBL bleibt es auf jeden Fall auch trotzdem spannend, wie das alles weitergeht. Dieses Jahr ja auch zum ersten Mal ohne quasi Playoffs, sondern nur mit einem Final Four, wo dann die besten vier Mannschaften an einem Wochenende gegeneinander spielen. Und ich glaube auch, der Sieger der regulären Saison darf sich den Gegner raussuchen, oder? Das ist auch ein neues Reglement. Bin ich mal gespannt, Wen würdest du dir auswählen, wenn du jetzt der Sieger wärst in dieser Gruppe? Ist natürlich sehr hypothetisch, weil man ja nicht weiß, wer da noch die anderen drei wären.
Ja, aber ich habe mit Darko darüber letztens, glaube ich, in Singapur gequatscht, hat gesagt, ja, am Ende, ob wir jetzt Dritter oder Vierter werden oder Zweiter der regulären Saison, der Erste wird, wird uns sowieso nicht aussuchen. Nee. Deswegen spielt es auch keine große Rolle. Für uns geht es darum, in die Playoffs zu kommen und dann sozusagen da zu sein. Ich finde auch dieses System, wie das Final Four im Pokal und wie das jetzt auch in den Playoffs integriert wurde mit einem Turnier, sehr, sehr gut. Das wird von den Zuschauern brutal gut angenommen, ist echt immer ein Event, was in Erinnerung bleibt, und ich denke, das könnte auch so eine Richtung einer Liga sein.
Sehr gut. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet und Überraschung, Richard, du musst auch mitmachen.
Ach du Gott.
Wir haben ja immer Ping und Pong für unsere neuen Gäste, jetzt war Dima schon mal da, hat er schon mal gemacht. Es geht auch ganz schnell und ist auch, glaube ich, ganz witzig. Das heißt, wer würde eher, also ich stelle euch jetzt quasi eine Frage oder stelle eine These auf und ihr müsst dann beide besprechen, wer von euch beide das eher machen würde oder auf den das eher zutrifft. Ich habe zum Beispiel eine ganz leichte Eingangsfrage. Wer würde eher die Vorhand umlaufen?
Das ist einfach, ja.
Die Vorhand umlaufen oder die Rückhand umlaufen?
Die Vorhand umlaufen.
Das würde, glaube ich, eher ich tun.
Ich weiß nicht, ob der Richard das einmal in seiner Karriere überhaupt gemacht hat.
Oder daran gedacht hat. Ne?
Ja. Weißt du, es gibt ja weniger und weniger, die sich daran erinnern, dass ich irgendwann mal ein bisschen ambitionierter gespielt habe. Aber es gibt ein Foto, wo ich einen Rückhandaufschlag mache.
Ja, wirklich?
Genau, also das ist aber, ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Rückhandaufschlag gemacht habe.
Das hängt im Louvre, das Foto wahrscheinlich. Ja.
Neben der Mona Lisa, so sieht's aus.
Okay, zweite Frage. Wer würde eher Bundeskanzler werden von euch?
Da sehe ich Richard eher als mich.
Ja, ja, also, aber Dimitri dann als Berater.
Ich bin Schattenmann, genau.
Als Kanzleramtschef, dann genau. Wer würde eher TTBL-Trainer werden?
Auch da sehe ich Richard eher als mich.
Richard.
Ich bin universell, ja, also tatsächlich glaube ich.
Warst ja noch nicht, oder? Also,
ich würde aber Dimitri auch nicht in der TTBL als Trainer sehen.
Nicht?
Nee.
Warum?
Weil ich glaube, Dimitri, wenn er sich irgendwann mal, möge der Zeitpunkt noch ganz weit weg sein, auf irgendwas fokussiert, dann fokussiert er sich auf den Spieler.
Das ist ungefähr das, was Rossi auch über Timo gesagt hat. Dima, würdest du deinem Sportdirektor da zustimmen in der Einschätzung?
Also was ich so aus dem Stegreif sagen kann, dass ich es mir schwer vorstellen kann, nach der aktiven Karriere genauso viel auf Reisen zu sein, wie ich das aktuell bin. Das ist etwas, wenn man das so lange macht wie ich, man das wirklich nicht mehr gerne macht, da jeden Monat nach Asien zu fliegen. Deswegen freue ich mich irgendwann, wie Richard sagt, ein paar Jahre möchte ich noch voll auf dem Gas stehen, aber dann auch mal diese weiten Reisen nicht permanent zu haben, und verschließe mich aktuell auch irgendwie Gedanken, was ich mir im Tischtennissport am besten vorstellen könnte danach.
Ja, sehr gut. Wer würde von euch beiden eher aufstehen, um in die Trainingshalle zu gehen? Richard, ich sag mal, ich beziehe das jetzt mal auf deine ehemals aktive Karriere.
Jetzt Boah, das ist ein harter Kampf. Das weiß ich nicht.
Ja, aber ich sag dir, ich hab eine kleine Schwäche, und ich kenne natürlich auch Dimitri. Also Dimitri wäre, wenn die Frage auch daran gezielt ist, früher und früh aufstehen, um in die Trainingshalle zu gehen, dann ist Dimitri eher der Frühaufsteher als ich. Also wenn ich irgendwo früher, ganz, ganz früher bei Klaus Schmittinger und Co. um 7 Uhr Footing machen musste, das war eins der Dinge, die ich als Bundestrainer ganz früh abgeschafft habe, dass ich gesagt habe, nee, wir machen lieber ein intensives Einspielen. Also insofern, ich würde Dimitri beim Frühaufstehen in die Trainingshalle, da würde ich Dimitri deutlich vorne sehen.
Wir sind aber beides
vorbildlich.
Mit Talent so beschmückt, dass wir die Trainingshalle beide öfter aussuchen müssen, um da erfolgreich zu spielen. Deswegen,
also wir brauchten sie beide, genau.
Ja. Genau. Sind wir wieder bei dem Punkt, wo die ehemalige Nummer 1 der Welt sagt, ich hatte kein Talent, ich musste mehr trainieren. Aber ich denke, in Sachen Disziplin und Training waren die beide vorbildlich, zumindest wie ich das einschätzen würde. So, jetzt kommt wieder was aus der Kategorie Blödsinn. Wer von euch würde eher beim Dschungelcamp mitmachen?
Das würde ich nicht machen.
Ich auch nicht.
aber ich sehe Richard da eher als mich.
Den alten Feinschmecker.
Das, das garantiert nicht. Also ich glaube, das schließe ich auch für mich aus. Also
ich glaube, nach 5 Tagen schlechter Ernährung und komischen Menschen würdest du auch mal deine Kontenance verlieren, oder? Da würdest du dann auch so einen roten Kopf bekommen und würdest wahrscheinlich auch irgendwann mal ausrasten.
Du, Leute, die mich kennen, die wissen, wenn ich roten Kopf, ist kein Problem, aber rote Bäckchen, das kann gefährlich sein.
Rote Bäckchen. Also, wenn ihr mal rote Bäckchen im Fernsehen seht oder bei Richard in der Tischtennishalle.
Aber ich glaube, viele Leute, die bei Dschungelcamps sind, sagen, die würden da nicht hingehen. Deswegen, irgendwo fällt dann immer der Gedanke dann doch. Aber ja, wie gesagt, ich sehe mich da nicht.
ich fände es cool.
Aber ruf mich an, wenn ich dann irgendwann im Camp bin.
Ja, ich würde für dich anrufen. Du wärst sicher auch ein guter Wettbewerber. Ja, aber naja, du solltest halt ordentlich wirtschaften, auch jetzt dann nach der Karriere, dann musst du vielleicht auch nicht ins Dschungelcamp.
Ich arbeite da dran, ja.
So, es sind nur noch 3. Wer von euch würde eher gegen Sabine Winter gewinnen aktuell? Oder ja, sag mal bei Richard Witter in seiner Prime, ich meine, wer würde besser spielen? Wer würde eher gut aussehen gegen Sabine Winter?
Gut, also die Frage aus meiner Sicht hinkt die Frage, weil ich glaube, ich wäre im Augenblick und auch vor 3, 4, 5, 6, 8 Jahren, so wie Sabine im Augenblick spielt, ein erweitertes Frühstück maximal.
Und so vor 30, 40 Jahren?
Ja, ich glaube, also ich sag mal so, ich konnte tatsächlich gegen Material ganz gut spielen, trotzdem hinkt der Vergleich. Und ich glaube, dass Dimitri da doch dann die deutlich bessere Wahl wäre.
Also ich glaube, wir brauchen beide uns da eine gute Vorbereitung für das Spiel. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann werden wir beide auch, glaube ich, ganz ordentlich abschneiden. Aber so ohne Vorbereitung und die Trainingshalle, weiß ich nicht. Da sehe ich irgendwie uns beide nicht so gut an.
Also ich weiß nicht, hast du mal gegen Sabine so 3, 4 Bälle gespielt, so bewusst?
Also ich hab mit ihr letztens irgendwann trainiert vor ein paar Wochen und der Anfang war schon gewöhnungsbedürftig. Aber dann, wie mehr du spielst, desto besser wird es dann.
Ja, also ich sag mal, hab mal 3, 4 Bälle gespielt und gerade wenn du links und so ein bisschen mit Seite in den Anti reinspielst und dann blockt sie den Ball mit dem Anti oder stoppt den Ball mit Anti ab, wenn du den Ball schupfen willst, hast du Spaß. Also es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn.
Ja, es ist teilweise ein System, da kommst du auch nicht immer raus und deswegen manchmal sagen die, ja, die sind das jetzt nicht gewohnt und deswegen ist Sabine so erfolgreich, sehe ich überhaupt nicht so, weil teilweise, wenn du die Möglichkeiten als Spieler, Spielerin jetzt nicht hast, so einem Spielertyp den Zahn zu ziehen, dann ist das einfach auch schwierig, auch wenn du da 10-mal gegeneinander spielst, dann wird das nicht viel besser werden.
Absolut, genau.
Du musst erstmal die Fähigkeiten haben, dem sehr weh zu tun. Und dann musst du auch überlegen, wie du das tust und sich darauf vorbereiten und trainieren, dann ja. Aber wenn du die Möglichkeit nicht hast, trainiert bei weitem auch nicht jeder.
Ja, und es ist ja nicht so, dass Sabine den Anti nutzt, aber das hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal besprochen, um einfach Punkte zu machen, sondern sie nutzt den Anti, um hoffentlich danach einen Schupf zu bekommen und dann ist sie mit Vorhand da. Und das ist wirklich eine ganz große Qualität. Ja.
Respekt.
Ja. Also mir fehlen auch auf Elite-Niveau die Fähigkeiten. Ich habe am Wochenende erst verloren gegen eine Spielerin aus der 3. Bundesliga, die auch bei den Herren bei uns mitgespielt hat. Vorhand kurze Noppe, Rückhand lange Noppe. Erste 2 Sätze 3 und 5 verloren. Dann 19-17 im 5. Satz. Aber
gewonnen oder verloren?
Verloren.
Ah, aber zurückgekämpft.
Ja, aber ich habe mich zurückgekämpft. Ja, Respekt, ganz kurz, Dima, vielleicht ist es immer spannend, auch Sabine ist schon eine krasse Story, oder? Die irgendwie auch so ein bisschen seinesgleichen sucht im Tischtennis-Zirkus. Wie beobachtest du das?
Also unglaublich, wie du sagst, das sucht seinesgleichen dein so, mittlerweile muss man schon sagen, fortgeschrittenen Alter, sein komplettes System über den Haufen zu werfen. Und dann sich komplett neu zu entdecken, ist schon Wahnsinn. Und ich meine, sie spielt ja schon so lange und ich weiß nicht, was ihre beste Weltrangliste war. Und jetzt ist sie gefühlt an den Top 5 dran und wird es auch schaffen. Und in so kurzer Zeit so eine Umstellung zu schaffen, ist phänomenal. Aber vom Ansatz her natürlich, ich habe da auch ganz früh mit ihr gesprochen, da im Kraftraum erinnere ich mich natürlich, vom Ansatz her habe ich auch gesagt, ey, total richtig. Das Problem ist ihre Rückhand. War nicht gut genug, aber natürlich mit dem Angriffsbelag ist die immer recht schnell. Dann spielst du halt eine Rückhand, kriegt den Ball relativ zügig zurück und hat keine Zeit, die starke Vorhand und die starke Beinarbeit zur Geltung zu bringen. Und jetzt nimmt sie das Tempo, wie Richard gerade gesagt hat, komplett raus, gewinnt dadurch Zeit für die Vorhand und dann wämmt sie den Ball halt rein. Und ihre Vorhand ist für Frauentischtennis schon ziemlich aggressiv.
Ja, also einfach auch krasse Geschichte. Und ich komme zum letzten. Richard, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wer würde eher heute schon, das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, wer würde eher heute schon wegen Los Angeles 2028 nervös sein? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ich glaube auch, die kenne ich auch.
Ja, also ich bin eigentlich noch relativ entspannt.
Genau, deswegen.
Ich bin ja auch nervös. Ja, ich glaube auch, dass Richard ist.
Ja, weil ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel Kopfkino und jetzt weniger um diese ganze, um das eigentliche Spielen, sondern mehr einfach, was die Rahmenbedingungen angeht, die man eben frühzeitig absichern muss. Das heißt also, ich weiß nicht, was der DOSB hat, dann doch ein bisschen früh schon uns letzte Woche gefragt, wie viele Karten braucht ihr für die Olympischen Spiele 28? Und so weiter und so fort. Also insofern, es ist schon so, dass da mehr und mehr Dinge um die Ecke kommen. Wir waren, oder ich durfte ja auch ein bisschen mit involviert sein in der Entstehung, wie man vielleicht diesen Qualification Pathway klar gezogen hat. Ja, da hat die ITTF auch mal das eine oder andere gefragt. Und das macht natürlich ein bisschen was mit einem. Insofern, ich glaube, da bin ich eher schon auf der nervösen Seite als Dimitri. Aber die Olympischen Spiele, die werfen trotzdem ihre Schatten voraus.
Aber wenn man daran denkt, zum Beispiel, wo ich das erste Mal dabei war, habe ich 2007, also ein bisschen mehr als vor einem Jahr, habe ich meine ersten Spiele mehr oder weniger in der Nationalmannschaft gemacht. Das ist ja so 1,5 Jahre vorher, hätte gar keiner gedacht, dass ich da irgendein Kandidat wäre. Und dann ist das erst so 8, 9 Monate vor den Spielen entstanden. Und vor den letzten Spielen, da kannte ich die Lebruns, waren das erste Mal bei Jürgen Fieder. Und das war auch weniger wie 2 Jahre vor den Olympischen Spielen. Es war so 18, 19 Monate, waren da so 2 junge Franzosen, habt ihr noch nie gesehen, wusste gar nicht, wer das ist. 2 Jahre später waren sie gefühlt beide Top 5, ja. Vorher dachte man noch, Lebeson spielt und, keine Ahnung, Haschar oder so. Und dann ging das aber ganz flott, ja.
Wie hat sich das, guter Übergang, wie hat sich das, also wie sehr hast du Los Angeles schon im Kopf und wie sehr hat sich das auch für dich ein bisschen geändert? Weil deine Ausgangslage ist ja jetzt im Vergleich zu den letzten Olympischen Spielen und zu den ersten ja auch irgendwie eine andere, ja. Du bist jetzt schon der Routinier im Team, du bist so ein bisschen auch der Jäger, würde ich sagen, im Team. Wie ist so dein Blick gerade schon auf 2028? Du hast es dir fest vorgenommen, das auf jeden Fall, oder?
Genau, es ist mein Ziel, also so, deswegen, man braucht auch so ein großes Ziel, was ein bisschen weiter weg ist, um einfach im Training auch ans Limit zu gehen, sein Bestes zu geben und einfach heiß zu sein. Und ich habe mir gesagt, diese 2,5 Jahre will ich jetzt einfach alles geben, mir alle Chancen offen halten, in allen Wettbewerben dort nochmal dabei zu sein, um die 7. Medaille zu kämpfen. Etwas, was ja bisher auch noch keiner geschafft hat. Aber genau, mehr wie alles tun kann ich auch nicht, aber da geht es allen anderen Spielern auch so.
Ja, Richard, 2 Jahre davor jetzt oder 2,5? Ich will jetzt nicht sagen, es beginnt schon der Kampf um die Plätze, soweit würde ich nicht gehen, aber um mal auf Dima zurückzukommen, wenn einer da nochmal alles zusammenpacken kann und reinpacken kann, dann eher, oder? Wie siehst du diese ganze, ja, einmal in Bezug auf ihn, aber auch so, ja das ganze Gerüst, sag ich mal, in eurem Nationalteam?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir die wunderbare Situation haben, dass wir im Herrenbereich 4 absolute Top-Spieler haben, die alle mindestens das Level Top 20 und wenn sie gut spielen, auch Top 10 haben. Und insofern sind wir da doppelt gut aufgestellt, weil wir eben auch zu den Nationen gehören, die über eine sehr spielstarke Damenmannschaft verfügen. Und auch wenn jetzt man vielleicht als ein direkte Einzelmedaillenkandidat nicht in erster Instanz gerade an den deutschen Spieler vielleicht denken würde. Man denkt dann vielleicht, okay, Wang Chuqin oder Truls Morogat oder Felix, ja, aber damit können wir auch ganz gut leben. Was aber auf jeden Fall für uns total spannend ist, ist dieser Mixteam-Wettbewerb, wo wir ja jetzt in Chengdu auch den 3. Platz erzielt haben. Und man macht natürlich sich so ein bisschen Gedanken, wie wir dort eben entsprechend uns noch besser aufstellen können. Dazu gehört natürlich auch nicht nur im Einzel, sondern sich auch im Doppel und im Mix zu positionieren. Und dazu, du hast gesagt, 2,5 Jahre vorher, gehört natürlich auch, dass wir in den internen Austausch mit der ITTF und WTT gehen, dass wir einfach sagen, okay, wo kann denn Doppel und Mixed probiert werden, ohne dass man jetzt komplett die Jahresplanung völlig umwirft. Wir wissen einfach, dass das Herzstück von WTT sind die Champions, da wird kein Doppel gespielt. Ein weiteres Herzstück sind die Grand Smash, da spielen 24 Doppel, 24 Mixed. Ein Ansatz könnte sein, da eben mit 48 anzugehen. Ein Ansatz könnte sein, im Augenblick gibt es diese bekannte Player-Down-Restriction bei Contender und Star-Contender, die man vor den Olympischen Spielen 24 ja auch ein Stück weit angepasst hast. Also all diese Überlegungen, die müssen jetzt in den Austausch gehen, damit man strategisch mit ITTF und WTT frühzeitig Dinge eben angehen kann. Weil in 26 ist das noch so ein kleines bisschen ein Übergangsjahr, ne? Also man hat 24 Olympische Spiele, 25 erholt man sich von den Olympischen Spielen. 26 ist noch so ein Hauch Übergangsjahr, aber ab Ende 26, Anfang 27 muss man ganz klar den Fokus auf die Olympischen Spiele setzen. Und bis dahin muss all das, was ich angesprochen habe, doppelt, mixed, alles, was dazugehört, vorher vorbereitet sein. Also das ist das, was jetzt quasi wichtig ist zu Beginn.
Da steigt dann der Blutdruck wieder bei dir ab 1.1.2027.
Absolut, und dann gibt es vielleicht noch rote Deckchen.
Sag mal, gibt es eigentlich was Neues oder was jetzt Festes wie bezüglich dem Spielsystem? Wie viele jetzt da mitfahren pro Team gibt es da oder ist das immer noch nicht? Wir haben uns, glaube ich, weiß gar nicht, Weihnachten oder irgendwie da mal unterhalten oder gibt es da immer noch nichts?
Es gibt mittlerweile offiziell diesen olympischen Pathway. Also was klar ist, es werden 3 Damen, 3 Herren als Spieler bzw. Spielerinnen nominiert werden. Und es wird eben ähnlich wie das vorher gewesen ist, auch einen Ersatzathleten, also so ein AP, Alternative Athlete, geben, der dann bei Verletzungen eben einmal eingewechselt werden kann. Dann kann es theoretisch sein, dass man nochmal in eine Diskussion geht und vielleicht ein bisschen eine Flexibilität bekommt, aber grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass obwohl wir eine Disziplin mehr haben, am Ende die gleichen Grundregularien gelten werden wie die letzten Olympische Spiele. Mit dem einzigen Unterschied, dass es keinen Teamwettbewerb Damen und Herren mehr gibt, sondern jetzt Mixed und dann entsprechend Doppel und Mixed als Einzelwettbewerb gespielt wird. Also auch das, ich bedauere das sehr. Es hätte mindestens die Sportart, unsere Sportart verdient gehabt, einen vierten Spieler, eine vierte Spielerin als Teil einer Mannschaft, als Teil, der dann Doppel oder Mix spielt, dass man das eben hätte hinbekommen sollen. Das hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Ich weiß, dass die ITTF sich das auch gewünscht hat. Am Ende ist es natürlich ein Regulativ, dass man nicht mehr Spieler und Spielerinnen bekommt. Wenn man sieht so, das war ja auch deine Frage, wie die einzelnen Quoten aufgefüllt werden, man hat nicht mehr als 86 Damen und 86 Herren. Und der Weg dorthin ist ja relativ klar in der Richtung Kontinentalwettbewerbe, Mixteam-Weltcup, Mixteam-Rangliste. Aber ganz zum Schluss gibt es nochmal 2 Plätze über die Teamwertung, also Platz 15 und 16, die an die Teams gehen, die sehr viele Einzelspieler vor Ort haben. Und das zeigt, welche Ruckaktionen, welche Rechenbeispiele die ITTF machen musste, um mit dieser zusätzlichen Disziplin hinzukommen, ohne die 86 Quotenplätze zu verändern. Also es ist schon, du brauchst schon mindestens mal ein Abitur.
Tja, oder gutes Mathe-Abitur wahrscheinlich auch noch. Deswegen, ja, also es ist wahnsinnig. Es ist immer nicht immer ganz so verständlich, warum man nicht einfach dann sagt, dann fährt halt noch einer mehr mit. Oder ja, im Endeffekt einer. Aber ja, mein Gott. 2025 war das Jahr zum Ausruhen, hat Richard gerade gesagt. Die mal 2025 war jetzt auch nicht so, na, ich will jetzt sagen, Seuchenjahr, aber ich glaube jetzt nicht dein bestes Jahr. Aber jetzt irgendwie so, ich erinnere mich so in Frankfurt gegen Harimoto gewonnen, du hast das Star Contender fast gewonnen, du hast gegen Lin Shedong gewonnen. Also wo würdest du dich gerade selber sehen? Was ist so, Ja, so sein Status quo, sage ich gerade, was die Form betrifft. Wie ist jetzt dein Plan? Ja,
Ja, also
Frage ohne Fragezeichen.
Richie hat gesagt, ich kann mich ausruhen in 2025. Da habe ich mich ausgeruht. Nein, Spaß beiseite. Ich habe so wirklich gegen Ende letzten Jahres und auch Anfang dieses Jahres so das Gefühl, dass mein Gesamtniveau deutlich besser ist, dass wenn ich mit den ja besten Spielern der Welt trainiere oder jetzt auch gegen die gespielt habe bei den Turnieren wie ja Lin Shedong, Hugo, Harimoto, Zhang Wujin, genau, einfach durch die Siege dieser ja vielen guten Spieler, Top 5 und Top 10, merke ich einfach, dass mein Niveau wieder da ist. Es fehlt ein bisschen Konstanz. Ich habe einige knappe Spiele gewonnen, einige knappe verloren. Hätte mir natürlich gewünscht, da beim Star Contender in Doha oder auch in Indien, in Singapur Smash, einfach da immer noch mal ein bisschen weiterzukommen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall viel näher dran, wie jetzt im Jahr 2025. Und wenn ich einfach das Training, was ich die letzten Wochen und Monate gehe, weiter fahre, dann hat meine Erfahrung mich gelehrt, wird das auch Früchte tragen und dann werden sich die besseren Ergebnisse häufen. WTT ist so schnelllebig geworden, wenn man mal ein bisschen tiefer ist in der Rangliste, dann kann wirklich ein Turnier alles mehr oder weniger auf den Kopf stellen. Deswegen darf man da nicht zu schnell in Panik verfallen.
Gibt's jetzt, wo du schon im etwas fortgeschrittenen Tischtennisalter bist, Dinge, die dir leichter fallen, aber auch Dinge, die dir irgendwie schwerer fallen im Vergleich zu früher, wo du vielleicht ja 20 Jahre, Mitte 20 warst, so um den Dreh rum?
Also ich bin immer noch genauso von den Abläufen wie früher, nehme das auch. Ich sag mir immer, Dima, stresst dich nicht so, aber ich stresse mich trotzdem so wie früher. Irgendwie ist das einfach auch so, wie ich irgendwo bin. Ich merke, wenn ich früher, keine Ahnung, mal abends eine Pizza gegessen habe oder mal 6 oder mal nur 5 Stunden geschlafen habe, dann war ich am nächsten Tag konditionell genauso stark, trotz der nicht optimalen Ernährung mal oder mit weniger Schlaf. Aber ich merke, man muss im fortgeschrittenen Alter wirklich wahnsinnig diszipliniert sein, wirklich in der Ernährung, im Schlaf, in der Regeneration, beim Aufwärmen, bei den Physios. Da muss man sehr, sehr genau sein. Dann habe ich das Gefühl, die Kondition, die Power, die Schnelligkeit ist nach wie vor wie früher. Aber wenn man da nicht diszipliniert ist, kriegt man da auch schnell die Quittung.
Richard, was sind deiner Meinung nach so die Herausforderungen für Dima? Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass die KI sagt, dass du Dima einen weiten Teil seiner Karriere gerade am Anfang begleitet hast. Dima hat es, glaube ich, nicht gehört, aber wir hatten da so ein Quiz gemacht und ich habe dann irgendwie so ChatGPT gefragt und wollte noch eine Frage über Richard Brause. Und da wurde er so beschrieben und dann stand dann, ich glaube sogar Mentor oder irgend sowas von Dima. Was sagst du als sein
Hat mich ja als für die erste große Meisterschaft nominiert, 2-7 in Belgrad. Und obwohl ich da in der Rangliste die Nummer 6-7 in Deutschland war, auch außer dem Spiel gegen Weißrussland immer eingesetzt. Und ich habe auch meine Spiele immer gewonnen. Und das war so ein bisschen ja mehr als der erste Schritt Richtung, ja, Richtung fester Teil der Nationalmannschaft und Olympia 2-8.
Kennst du noch den Spruch von 2007? Ja,
Ja,
das ist,
kenne ich.
ja, was wir dann zusammensaßen und dann hat, ich weiß nicht, wer es war, gesagt, auf diesen Augenblick, wir hatten den
Rossi
ersten
war
Titel
das.
gewonnen, Rossi war es,
Rossi
ne?
war das.
Habe ich so viele Jahrzehnte gewartet und dann sagtest du, ja, ganz genau, ich auch, 10 Tage.
Es war auch da, wo sie dich absägen wollten, oder, Richard? War das nicht
Genau,
auch da?
genau,
Ja,
genau,
genau.
genau,
Genau,
genau.
ja. Die
Na, da
Geschichte haben wir aber
bin
auch
ich,
schon öfters erzählt hier im
ja.
Podcast.
Die habe ich sogar meiner Tochter erzählt. Die fragt mich, ja, Papa, kannst du mir eine Geschichte erzählen von früher, wo du klein warst? Und die Geschichte habe ich ihr mal erzählt. Gute Güte, ja. Es sind also ein Sammelsurium an Anekdoten und spannenden Geschichten. Ja, sehr
Ja,
schön.
aber zu meiner eigentlichen
Ja.
Frage,
Zur eigentlichen
ja.
Frage. Also ich glaube, was ein Spieler mit der Erfahrung eines Dmitri Ovtcharov eben insgesamt so ein bisschen im Hinterkopf immer haben muss, ist eine sehr, sehr smarte und kluge Planung, was die Wettkampfgestaltung angeht, ja. Also im Endeffekt ist es so, dass man sehr, sehr individuell planen muss, wirklich zu sagen, okay, wo kann ich mich sehr, sehr gut fokussieren und dann eben auch diese Wettkampfplanung so steuern, dass man nicht beginnt, ich sag mal, hinterher zu laufen. Hinterher zu laufen heißt also auf gut Deutsch, du hast jetzt ein Turnier gespielt, das wollte ich eigentlich super spielen, optimalerweise zu gewinnen und dann klappt das nicht. Und dann mache ich jetzt eine neue Planung. Ich glaube, Der Unterschied muss sein, dass man eben sich sukzessive auf diese Turniere vorbereitet, bei der Planung bleibt, um dann eben das Ganze so umzusetzen, dass man sagt, ich kann eigentlich ein Turnier nicht aus der Hosentasche spielen, sondern immer nur mit einer vernünftigen Vorbereitung und mit einer vernünftigen Zeit, die ich dafür verwende. Also diese Wettkampfplanung und Trainingssteuerung dabei, ich glaube, das ist eine ganz, ganz elementare Sache. Dann kann man wirklich auch nach wie vor auf dem allerhöchsten Niveau spielen und abliefern.
Ist das so, Dima? Was sind so deine, hast du so Ziele, so Meilensteine, die du dir irgendwie dann auch gesetzt hast jetzt für die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
Ja, bei ein paar Jahre will ich ja tatsächlich noch spielen. Also ich möchte dieses Jahr zurückkommen, so in Richtung 15 der Welt, um bei den Smash-Turnieren wieder eine bessere Setzung zu haben. Es ist mit einer besseren Setzung oft viel leichter, sein Ranking zu steigern oder zu halten, sich zu verbessern. Man kann teilweise auch in guter Form sein, dann spielst du erste Runde beim Smash gegen Wong Chuqin oder ich sag mal selbst gegen einen Felix, der ein Top-Selbstvertrauen hat. Oft sind sogar Spieler, die vielleicht in der Rangliste ein paar Plätze auseinander sind, aber der eine hat einfach ein großes Selbstvertrauen und das macht einfach da nochmal einen großen Unterschied. Und die Siege gegen die Topspieler haben mir gezeigt, dass es nach wie vor geht und jetzt musst du einfach dranbleiben und es schaffen, auch ein ganzes Turnier bis zum Ende voll durchzuspielen. Und ich weiß, dass ich das in mir habe und ich freue mich, das auch als Herausforderung zu nehmen, mal wieder ein Jäger zu sein. Erinnert mich dann an 2007, wo ich auch noch bei weitem nicht erste 2-3 in Deutschland war, aber das kann man in kurzer Zeit auch verändern.
Ja, es bleibt spannend und auch wenn du sagst, dass du auf jeden Fall noch ein paar Jahre weitermachst oder auf jeden Fall bis LA, frage ich dich jetzt auch nicht, wie lange du noch spielst, aber du hast zumindest, ich will jetzt nicht sagen, ein zweites Standbein schon mal begonnen aufzubauen, aber zumindest ja dein Portfolio ein bisschen erweitert, wenn du kein TTBL-Trainer werden willst, dann zumindest Online-Coach. Ihr habt jetzt Truls, Truls Morregard, Lin Yun Yu und Quatri Aruna, ich würde sagen, eine Online-Trainingsplattform ins Leben gerufen, die heißt TT Smash City, war mal Elite Table Tennis Masterclass, oder? Ist das richtig?
Ich glaube, ja, genau. Ja, wir haben ja mal alle zusammen in Ulm gespielt.
Ja.
Und ich hatte ja so ein, zwei YouTube-Videos mal gemacht, die auch wirklich wahnsinnig hohe Reichweiten hatten. Da habe ich mit Millionen Menschen tatsächlich gesehen. Und da dachte ich, weil so viele gesagt haben, hey, kannst du mal mehr machen und so, dann haben wir gesagt, hier, machen wir mal zusammen mal ein neues Projekt und schauen, wie das angenommen wird.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch vier zusammengesetzt und habt dann gesagt, so, das machen wir jetzt, oder?
Das war so ein bisschen tatsächlich in Ulm und da haben wir über die YouTube-Videos gesprochen und ich habe immer gesagt, es ist meines Erachtens schwierig, wenn nur eine Person immer so seine Sichtweise darstellt, dann egal wie bekannt oder stark diese Person in dem Metier oder in dem Fall Tischtennis halt ist, es ist trotzdem halt nur eine Sichtweise und ich glaube, es ist halt viel spannender, verschiedene Sichtweisen zu sehen und die Sichtweise des Tischtennissports von einem Truls Morregard ist wirklich eine ganz andere wie von einem Lin Junju. Und beide sind sie extrem erfolgreich. Und ich sag mal so, Aruna und ich spielen auch wieder. Also es gibt wirklich viele Wege, die nach Rom führen. Und das wollten wir den Leuten auch so ein bisschen zeigen. Es ist nicht so, wenn du keine Rückhand-Banane kannst, dass du nicht erfolgreich sein kannst oder dass du zwingend eine Top-Rückhand brauchst oder eine Top-Vorhand. Es gibt wirklich einige Wege und Möglichkeiten, erfolgreiches Tischtennis zu spielen. Und das wird da so ein bisschen dargelegt.
Ja, also es gibt dann auf der Plattform verschiedene Online-Tutorials, Video-Tutorials. Ich glaube, die meisten gibt es von dir, aber auch von Drus, von Lin, von Quatri Aruna. Die habt ihr dann, wie kann man sich das vorstellen, die habt ihr dann in Düsseldorf gedreht oder habt ihr das so ein bisschen...
Ja, es war überall.
Wie habt ihr das so Konzept, kann man sich das vorstellen, wie habt ihr euch das überlegt, wie ihr das macht? Oder hat jeder gesagt, ey, das sind so die Sachen, die mich am meisten umtreiben? Wie habt ihr das so versucht zu strukturieren?
Genau, wir haben dann einfach so besprochen, was würde die Leute am meisten von einem Truls interessieren oder von einem Lin, ja? Und diese Schläge wurden dann im Detail sozusagen erklärt und viel wurde in Düsseldorf gedreht, weil die Spieler einfach oft hier auch zum Training sind. Truls haben wir bei ihm zu Hause gemacht, in Malmö, aber grundsätzlich sind viele Spieler oft in Düsseldorf und deswegen ist es auch kein großer Aufwand gewesen, das dort aufzunehmen.
Richard, welcher von den vier Leuten, welcher Skill, welcher Schlag, was ist für dich das Faszinierendste? Wo würdest du am meisten lernen oder dich am meisten für interessieren? Die haben ja alle so ihre, also wenn man an die Spieler denkt, ich bin ja kein Experte, aber ich weiß jetzt gut, Rules, da gibt es ein paar Signature-Shots, dann von Lindy Banane, von Aruna, die Vorhandschwinger, ich weiß nicht, was sind so die Sachen, die dich am meisten begeistern?
Du, am Ende muss ich sagen, dass natürlich jeder so aus meiner persönlichen Vita, der so Rückhand dominant ist und mit Rückhandspiele steuert, finde ich natürlich insofern spannend, weil das war für mich immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber für mich ist der entscheidende Faktor einfach, so wie Dimitri das jetzt dargestellt hat, hochspannend finde ich herauszustellen, naja, wenn du heute siehst, dann heute so ein Spiel analysierst, dann wird unheimlich viel über eine Rückhandbanane gesprochen, über nah am Tisch zu stehen. Also das wird unheimlich viel runtergebrochen. Und ich finde spannend herauszuarbeiten, wie unterschiedlich man Spiele gewinnen kann. Also ist es nicht so lange her, dass man am Ende gesagt hat, ja, also ohne Rückhand, da geht das gar nicht, ja. Und dann kam ein Kadri Aruna, der, ja, am Anfang hat man die Rückhand gar nicht so richtig, ja, ernst genommen, aber einzuordnen gewusst. Und er hat dann für sich eben ohne Rückhandbanane irgendwo eine Technik entwickelt, gerade gegen den Ball zu gehen, was man eigentlich mehr so in den 80ern gemacht hat, aber ist damit eben mega erfolgreich. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten, das macht das Tischtennis aus. Tischtennis lebt extrem von der Individualität und ich finde es spannend, wenn man in einem Projekt verschiedene Sichtweisen von Spielern sieht, die auch ganz unterschiedlich ihre Spiele gewinnen.
Timo, was würdest du als deinen Signature-Shot bezeichnen? Gibt ja ein paar, ja, ich sag mal, prägnante Schläge, die du hast, aber was würdest du für dich selber da nehmen?
Also einmal die Aufschläge, die sind natürlich speziell und sehr effektiv und natürlich meine Rückhand ist ziemlich stark, sowohl gegen Unterschnitt, auch Überschnitt. Mein Block und passives Spiel einfach so anzupassen, wann spielt man aggressiv, wann blockt man eher, wann schupft man eher, wann macht man eher eine Banane. Und natürlich der mentale Aspekt, worüber ich auch viel gesprochen habe, einfach wie man sich auf Spiele vorbereitet, wie man sich langfristig zu einem mental starken Spieler entwickelt, also wirklich sozusagen on and off the table so ein paar Sachen erklärt. Und ich denke, das ist irgendwo meine Stärke, was ich probiert habe, viel zu erklären. Ja.
Muss ich vielleicht auch mal reingucken, wenn ich 1917 im fünften Satz verliere über die mentale Stärke. Was hast du denn, kann man denn ein Geheimnis sehen, was du uns vielleicht jetzt hier auch verrätst, was du noch nicht verraten hast in der Smash City Masterclass, sei es jetzt technisch oder mental?
Es gibt so zwei Sachen, was ja auch, ich habe Nadal auch mal bei ein, zwei Interviews zugehört, er hat probiert, immer die gleichen Schemata abzurufen. Und diese gleichen Schemata vor jedem Ballwechsel, nach jedem Ballwechsel, vor jedem Satz, nach jeder Trinkpause, geben ihm einfach so ein Piece of State of Mind. Also einfach in der Zone, wo er sich wohlfühlt. Wenn er das nicht abruft und sich nicht darauf konzentriert, also er verschifft ja sozusagen seinen Fokus von ich muss den nächsten Ball gewinnen zu ich muss mir erstmal die Unterhose aus dem Popo zupfen und dann meine Haare richtig machen und dann den Ball viermal dopsen, dann hat man einfach den Fokus so ein bisschen abgelenkt und ruft dann das ab, was man kann. Und das muss man aber auch sehr, sehr effektiv im Training trainieren. Und viele dieser Sachen habe ich mir auch früh angeeignet, die mir, egal ob es jetzt 12-12 steht oder 2-2, ich immer probiere, die gleichen Rituale zu haben, die mir eine gewisse Ruhe im Spiel geben.
Ja, da kann ich direkt hier von Luca die Frage streichen, warum du mental so stark bist. Haben wir, glaube ich, auch damals schon drüber geredet. Also ihr könnt gerne nochmal, ich glaube Folge 18 oder 19 ist es, reinhören. Dima 2021.
Da höre ich auch nochmal rein.
Ja, es war noch eine andere Zeit. Ich glaube, damals warst du auch in Orenburg gerade, hast noch dort gespielt. Ja, das war alles noch ein bisschen anders gefühlt, schon 100 Jahre her. Vielleicht passt auch dazu gleich die Frage von Hugo Drahe. Wie bekommst du so viel Spin in deinen Rückhandaufschlag? Ohne zu viel zu verraten, denn jeder, der mehr erfahren will, das soll auf jeden Fall mal bei Smash City vorbeigucken.
Alles gut, alles gut. Also man muss sagen, die Aufschläge, das hat Lin am Ende auch klar gezeigt, da gibt es einige wichtige Ansätze, auf die man achten muss. Ballwurf, Ausholbewegung, wo trifft man den Ball am Tisch? Aber Aufschläge ist etwas, was man sehr viel trainieren muss. Das ist nicht so, oh, ich weiß, wie Lin Junju seinen Aufschlag macht, jetzt mache ich den. sondern das ist tatsächlich ein Schlag, wo man, wenn man Spin und Präzision, Länge, flache Ballkurve, geht am Ende einerseits über Wissen, andererseits über sehr viel Training.
Ja, und kannst mich gerne korrigieren. Die Plattform funktioniert so, man zahlt 10 Euro im Monat, glaube ich, mindestens ein Jahr muss man dabei bleiben. Es gibt aktuell so 30 Videos, aber ihr wollt auch den Inhalt, den Content immer erweitern und es gibt, glaube ich, auch eine Community. Vielleicht kannst du da nochmal kurz ein paar Facts für die Hörer sagen.
Genau. Also man muss es sozusagen für ein Jahr abschließen. Es sind, ich glaube, grob, ich weiß es tatsächlich nicht genau, grob 30, 35 Videos und wir sind auch in der Planung, einige weitere Spieler jetzt im April drauf zu holen, die vielleicht im Sommer veröffentlicht werden, um sozusagen immer wieder neuen Content zu liefern. Aber genau.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, es gibt auch eine Community, wenn die Leute Fragen haben, sozusagen zu den Schlägen und es nicht ganz ausführen können, dann probieren wir, wie es die Zeit zulässt, dann auch selber zu antworten.
Genau, super spannende Sache. Timo hat es ja auch mal gemacht mit seinem Webcoach, jetzt quasi mit Dima, der andere große Spieler dieser Generation, der sein Wissen weitergibt. Richard, das ist natürlich auch immer schön. Ich bin mal gespannt, ob du auch noch gefragt wirst von Dima, ob du vielleicht auch was beisteuern kannst, den Schlangenaufschlag zum Beispiel oder so.
Und wir machen tatsächlich regelmäßig Aufschlagtraining, ja, Vorhandaufschlag. Ist Richard einer der Besten der Welt, trotz Alter und trotz, dass er nicht mehr, wie hast du vorhin gesagt, ambitioniert immer spielt, aber sein Aufschlag hat nach wie vor die Qualität wie eh und je und das Wissen dahinter steht auch, ja.
Ja, der Richard wird jetzt Trainer von der ersten Damenmannschaft in Langselbold, oder?
Ist vielleicht nicht TDBL-Trainer? Nein, also mitnichten, aber ich freue mich natürlich für die TG Langselbold, dass da sich was bewegt. Also schöne Grüße gehen raus an Matthias Leisner, der gesagt hat, Mensch, mit den Herren in der Oberliga oder in der Regionalliga, das langt mir nicht, ich strebe nach Höherem. Und als das dann als eine Möglichkeit im Raum stand, war Matthias und die TG Langselbold, die da wirklich hintersteht, auch kaum zu halten. Aber ich bin da sehr außen vor, auch wenn es keiner glaubt. Es ist tatsächlich so. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin da bloßer Spieler und freue mich, dass Langselbold ja jetzt quasi nochmal so einen Schritt weiter in die Aufmerksamkeit macht.
Genau, also vielleicht für die, die da nicht so drin sind im Thema, der TSV Langstadt hat angekündigt, nach der Saison seine Mannschaften zurückzuziehen aus der Damenbundesliga, aus der ersten Damenbundesliga, aus der zweiten. Und die nicht weit entfernte TG Langselbold, wo Richard seit einigen Jahren seine Klinge kreuzt, hat quasi jetzt sozusagen die Lizenz übernommen und wird dann nächstes Jahr in der ersten Damenbundesliga.
Oh Gott, ich habe gedacht, das wären dann nur noch 5 Vereine.
Nein, ich...
Nächstes Jahr werden es, also Langselbold ist dabei und die Damenbundesliga ist auf dem Weg, sich ein Stück weit wieder zu berappeln, auch was die Teilnehmeranzahl und die Vereine angeht.
Okay.
Sehr gut. Ich habe vielleicht gedacht, das wäre ja was, der Richard, der könnte ein bisschen, ist nicht weit weg, da fährst du 10 Minuten nur zur Halle. Klar. Jetzt ein bisschen, ja, es ist wahrscheinlich Gewissenskonflikte, ne? Also da musst du dann aufpassen. Wenn du gegen Berlin Eastside dann den ganzen Titel wegschnappst,
weil
du plötzlich
bist. Nein. Also erstens ist es so, dass ich glaube, die Konzeption steht von der TG Langselbold. Und zweitens bin ich ganz, ganz happy mit dem, was ich mache und probiere für den DTDB noch einiges anzuschieben. Da muss die TG Langselbold noch ein Stückchen warten.
So, wir nähern uns schon langsam dem Ende des Podcasts. Aber wir müssen noch kurz über, wahrscheinlich, weil es die letzte Folge auch davor ist, kurz noch über die Weltmeisterschaft sprechen in London. Ach, kurz natürlich noch zur Ergänzung. www.tt-smashcity.com. Schaut da mal vorbei, da, ja, erfahrt ihr dann auch alles, da kann man auch gucken, alle Kurse zumindest gucken, um was es da geht und da findet ihr alle weiteren Informationen. Die WM in London, 28. April bis 10. Mai steht vor der Tür und der Richard wollte jetzt hier offiziell in dem Podcast die Nominierung bekannt geben.
Jetzt guckt er. Ich guck mal auf die Uhrzeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, da passiert doch gerade was, oder Richard?
Ja. Also ich denke, dass wir nächste Woche die Nominierung bekannt geben und dann machen wir den Cliffhanger für das nächste Mal. Und wir müssen den alten Cliffhanger noch aussuchen. Aber es hat sicherlich auch was mit einem Entscheidungsspiel zu tun. Das können wir, glaube ich, jetzt hier schon sagen, was dann irgendwie in die WM und Nominierung mit reinspielt.
Darf man denn schon sagen, ob Dima dabei ist oder nicht?
Ich glaube, wir können uns so aus dem weit aus dem Fenster legen, dass Dimitri da eine sehr wichtige Rolle spielen wird, ohne jetzt schon eine Nominierung bekannt zu geben.
Da sehe ich den Jubel. Da kommt er nicht mehr raus aus der Nummer, der Herr Sportdirektor. Dann kriegt er wieder rote Bäckchen. Also gut, Dima ist auf jeden Fall dabei. Alles andere hätte uns, glaube ich, aber auch alle überrascht. Dima, es gibt ein neues Spielsystem so ein bisschen. Ich glaube, ich hatte es mit Richard auch schon. Wie schaut ihr als Spieler da drauf, dass man jetzt erstmal so ein bisschen die Setzung, korrigiert mich bitte, die Setzung ausspielt, erstmal quasi auch gegen die starken Spieler spielt, starken Mannschaften spielt, am Anfang und dann am Ende vielleicht nochmal?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das darf ich so gar nicht wiedergeben, wie direkt das Feedback der Spieler war und was wir gedacht haben, wie es dazu zustande kam, dass das so zustande gekommen ist, da muss ich mich zurückhalten, um das zu sagen, aber ich kann mir tatsächlich nicht erklären, wer sich das so ausgedacht hat, bei unserem Terminkalender, der so voll ist, einfach mal so ein, ich nenne es mal ein Turnier vors Turnier zu schalten, um eine Setzung auszuspielen. Also ich bin wirklich sprachlos und entsetzt. Also ich kann mich da nicht anders ausdrücken und ich glaube, kein anderer Profi denkt anders. Ich denke mir nur, stell dir mal vor, keine Ahnung, die Leute fahren jetzt nach Wimbledon und spielen jetzt nochmal eine Woche Alcaraz gegen Djokovic und Sinner. Wie sie dann die Setzung haben in Wimbledon. Allein auf die Reaktion würde ich sterben von den Spielern, wie sie darauf reagieren für sowas. Aber wir werden da teilweise vor verendete Tatsachen gestellt, was traurig ist und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen.
Richard?
Dem ist wenig hinzuzufügen. Also als ich das erste Mal, und da verlasse ich einen Augenblick auch meine mir angeborene Diplomatie. Ich kenne natürlich den Hintergrund, früher eben absolute Top-Spiele den Zuschauern präsentieren, aber ich denke, diese Idee ist für mich schwer nachzuvollziehen, auch aus sportlicher Sicht. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen was hat von 1954 in Bern, als man ja erst gegen Ungarn verloren hat, um dann gegen Ungarn im Finale zu gewinnen. Ja, also wer weiß, jetzt habe ich da.
Jetzt spannst du den ganz großen Bogen. Ja. Das Wunder von Wembley brauchen wir.
Ja. Aber das war zumindest wahrscheinlich noch eine Gruppenphase.
Genau, das war eine Gruppenphase. Ja. Ich habe das jetzt mit einem Augenzwinkern gemacht. Aber ja, unterm Strich, also ich kann nachvollziehen, dass man sagt, man möchte ein K.O.-System haben. Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte ein Gruppenspiel. Kann ich alles nachvollziehen. Aber diese Geschichte, um eine Setzung auszuspielen, das kann ich auch nicht gutheißen. Was bleibt ist, Dimitri, wie du es gesagt hast, wir werden natürlich da vor vollendete Tatsachen gestellt. Und jetzt werden wir gucken, 2. und 3. Mai wird die Setzung ausgespielt und dann hoffen wir, dass wir eine gute Voraussetzung haben, um dann in der K.O.-Runde unser bestes Tischtennis zu spielen. Darauf liegt's.
Dima, noch eine bisschen provokante Frage, aber so provokant ist er eigentlich gar nicht. Ist die Chance, dass China bei den Herren dieses Mal nicht Weltmeister wird, so groß wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr? Jetzt unabhängig davon, ob ihr das schaffen könntet oder eine andere Mannschaft?
Also aus meiner Sicht ganz klar ja. Ich glaube, das ist nicht so, wo die Schweden gewonnen haben und dann irgendwann dominiert haben, aber es ist so, China ist nach wie vor leicht favorisiert, steht und fällt viel mit einer absoluten Top-Performance von Wang Chuxin. Wenn er ein Spiel verlieren sollte, dann sehe ich sie nicht mehr favorisiert gegen viele Teams, sondern ausgeglichen. Und ich glaube, bei den asiatischen Meisterschaften haben die Japaner ja 2-0 geführt und dann 3 Spiele, 2-3 verloren und irgendwie alle waren total krass, super, mega knapp, ein Spiel nach dem anderen, 2-3. Das hat schon gezeigt, wie eng das ist. Auch ein Sora, der jetzt aus den letzten 3 Spielen 2-mal gegen Wang Chuxin gewonnen hat. Ein Harimoto, der eine wahnsinnig positive Bilanz gegen alle Chinesen außer Wang Chuxin hat. Und ja, auch alle anderen Spieler, Franz hat gewonnen gegen Wang Chuxin 2-1 beim Mixed World Cup und es ist alles möglich. Ich habe gegen Lin Shedong gewonnen, auch Dang hat gegen Lin Shedong gewonnen. Ich glaube, Überraschungen sind nah.
Die Überraschungen sind nah, aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, Richard, es sind nicht immer nur irgendwie drei Mannschaften, die da mit rumkochen in dem Topf, Weltmeistertopf, sondern gefühlt sind es 6 bis 8 bei den Herren, die ja alle eigentlich Weltmeister werden können. Also wenn ich von Frankreich spreche, von Schweden, Japan, Südkorea, selbst Chinese Taipei, also da hat sich auch in die Richtung ein bisschen was verändert, in die Breite ja, sozusagen.
Und was spannend dabei ist, dass der eine, also es geht nicht immer so, dass nur es darum geht, dass es 6 oder 8 Mannschaften sind, die dann China schlagen wollen. Die wollen natürlich alle China schlagen, aber ich sag mal, der eine spielt vielleicht sehr gut gegen China. Wenn jetzt Japan gegen China gewinnt, dann aber du Japan gegen, hilf mir, gegen die Franzosen zum Beispiel siehst, da ist vielleicht Frankreich schon wieder ein Stück weit favorisiert. Wir werden da auch irgendwo eine Rolle spielen in diesem Konzert der 6 oder 8 Mannschaften. Also dieses viele können einander schlagen, das finde ich ausgesprochen spannend. Und vorher war das eben wirklich so, okay, wer spielt quasi am engsten gegen China? Es gab eine klarere Hierarchie. Wir waren viele Jahre, ich sag mal, der erste Herausforderer Chinas. Heute ist es so, dass, wie du genau gesagt hast, 6, 8 Mannschaften, China immer noch ein Stückchen dominant. Ja, mal schauen, vielleicht kommt auch noch Fan Zedong um die Ecke, wer weiß. Nein,
der spielt nicht.
Ich habe mit ihm gesprochen. Unwahrscheinlich, ich wollte es einfach nur noch mal hier anteasern. Tatsächlich ist es so, dass diese ganze Geschichte extrem eng zusammengerückt ist. Man sieht jetzt nur die letzten Spiele, lass mich nicht lügen, Dimitri, du gegen, was war, Lin Jidong?
Ja.
Hast du, ne, dann Dang gegen Yang Jiang Kung, also selbst ja. Wenn jetzt theoretisch Wang Chuqin immer 2 macht, dann spielt man drum. Ja, und
absolut.
Das ist auch tatsächlich da so entscheidend und auch entscheidend anders ist als früher.
Fan Zhendong könnten sie ganz gut gebrauchen. Haben wir ja bei den China Games gesehen, mit der quasi da auch eine richtige Vorbereitung macht und so. Ist der wahrscheinlich immer noch der beste Spieler der Welt. Aber du sagst, wir können aufatmen, zumindest nicht bei dieser WM dann.
Meine Infos nach Rücksprache sind so, dass er da nicht spielt, ja.
Dima, trotzdem jetzt, ich muss mir überlegen, London ist, glaube ich, seit Budapest die erste WM wieder auf europäischem Boden. Ja, glaube schon. Auch, denke ich, auch vor deutschen Fans, vor europäischen Fans, Teamwettbewerb. Ihr habt eine coole Truppe, die 4 Jungs plus, ich würde jetzt mal sagen 4 Jungs, ich weiß die Nominierung tatsächlich nicht, Richard, aber ich schätze mal, die 4 stehen fest und dazu kommt noch ein 5. Kann man sich schon drauf freuen, oder? Wird sicher auch mal unabhängig von dieser Setzungsrunde dann, glaube ich, auch ein cooles Event.
Ja, London, habe ich geile Erinnerungen dran an die 2012 Olympischen Spiele.
Stimmt, ja.
Es ist mal ein Turnier, wo die Anreise nicht weit ist. Das tut auch einfach gut. Und das hat auch gezeigt, dass die Europäer dann auch besser spielen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und es ist eine Mannschaftsserie. Mannschaftsturniere sind immer geil. Und klar, da freuen wir uns drauf, außer auf diese Vorrunde.
Und Richard, ein Wort noch zu den Damen, auch wenn wir jetzt Dima als Gast haben. Irgendwie auch spannend, weil es ist die erste Team-WM für uns, also für uns Deutsche, auch mit Sabine. Gefühlt haben wir jetzt jedes Spielsystem in unserer Mannschaft vertreten, von Noppe über Abwehr, über Vorhandangriff, über Antitop. Wir hatten das bei der EM ja auch schon so ein bisschen. Es gibt auch neue Möglichkeiten, auch wenn sich da, ich sag mal so, die Weltlage nicht verändert hat. Nicht so, also man hat immer noch die Dominanz von den Chinesen, dann denke ich die Japanerinnen und dann kommen ja so ein paar Verfolger, aber ich denke, so um eine Medaille kämpfen, ist das sicher auch wieder das Ziel, oder?
Ja, also ich meine, am Ende, wir haben das ja auch schon geschafft, auch mit der Damenmannschaft eben eine WM-Medaille zu erreichen. Wir werden auf jeden Fall drum kämpfen und sind natürlich sehr, sehr variabel, finde ich, aufgestellt, ohne jetzt die WM-Nominierung vorwegzunehmen. Und ja, natürlich würden wir uns wünschen, und das ist das, was ja immer so die Zielrichtung ist, dass wir die oft guten Ergebnisse, die wir bei WTT haben, eben bei so einer Zielveranstaltung wie EM, WM, natürlich Olympische Spiele, auch dann am Ende schaffen, so zu spielen. Und ja, also jetzt für die WM gar keine Frage, wir wollen um die Medaillen spielen, sowohl mit den Damen als auch mit den Herren natürlich, ja.
Ja, also ich freue mich richtig drauf. 28.04. bis 10.05. Das sind dann 13 Wettkampftage plus, also ihr seid da deutlich mehr als 2 Wochen dann auf jeden Fall in London, obwohl ihr noch nicht mal ein Jetlag irgendwie auskurieren müsst. Das ist
Ja,
schon.
und einfach um das korrekt zu machen, also die WM beginnt ja noch früher.
Die WM beginnt noch früher. Nee,
Naja, gut.
28.
Ja, denn du hast ja diese ganzen Vorrundenspiele für die gesetzten Mannschaften beginnen, beziehungsweise ja, die WM beginnt am 28., aber dann würdest du normalerweise am 26. anreisen. Wir reisen letztendlich ein bisschen später an, also wir reisen aus dem Kopf am 29.
Ah,
an.
okay.
Aber diese gesamte Situation, dass man nicht nur eben die Gruppenspiele beziehungsweise Setzung ausspielt am 2. und 3. Mai, sondern die 5 Tage vorher werden die Vorrunden ausgespielt, damit dann man ein K.O.-System von 32 Mannschaften hat, was ab 4. Mai dann gespielt wird.
Ja, aber in London lässt sich ja auch leben. Da muss man mal rausgehen abends.
Ins Pub, ne?
Ins Pub. Genau, ins Pub. Vielleicht habt ihr noch ein paar gute Adressen von 2012. So, Zuhörerfragen, Dima, jetzt bist du nochmal gefordert. Dann haben wir es geschafft. Warum bist du mental so stark? Hatten wir schon. Emilio Rippel, was ist dein Lieblingsauswärtsspiel? Gehen wir mal jetzt von der TTBL aus. Hast du da eine
Boah, ich spiele immer
Location?
ganz gerne in Mühlhausen. Das ist ja eigentlich von vielen Spielern so ein bisschen, ja, nicht so gern gesehen. Aber ich finde es irgendwie geil, dass die Zuschauer da direkt an der Box sitzen und immer mega heiß sind. Und ich habe da seit Jahren eigentlich immer schon mit Orenburg ganz gut gespielt und ja, viele nette Erinnerungen.
So, jetzt kommt noch eine Frage zum Thema Dominanz der Chinesen von Donorem 93. Ist die wackelnde Dominanz der Chinesen ist eine Folge der besseren, in Klammern klebrigen Beläge, die es mittlerweile auch nicht nur in China, sondern auch hier bei uns gibt? Hat das was miteinander zu tun oder nicht?
Meines Erachtens nicht. Als die WTT offiziell, wie sagt man, ins Leben gerufen wurde, habe ich gesagt und viele andere, ich zähle mich mal zum einen, der ein bisschen Ahnung hat von Tischtennis, dass die chinesische Dominanz mit der Zeit bröckeln wird, weil wir wahnsinnig viel unterwegs sind auf der Tour und am Ende die gleichen Möglichkeiten haben, wenn wir 2 Wochen beim China Smash sind und die Chinesen bleiben da auch 2 Wochen. Und ob wir da sind oder die Chinesen da sind, es ist die gleiche Halle und wir haben die gleichen Möglichkeiten, viel zu trainieren. Früher waren es deutlich weniger Turniere und die Chinesen haben sich jedes Jahr 90, 120 Tage am Stück eingeschlossen und wie die Besenkten trainiert, oft auch mal zweimal im Jahr mit einem zweiten kürzeren Lehrgang von immer noch 6 bis 8 Wochen. Das ist jetzt alles weg. Die sind permanent nur am Spielen und am Reisen, genauso wie die anderen auch. Aber das Setup, was die anderen Nationen fahren, ist mittlerweile auch sehr, sehr stark und deswegen ist die Dominanz da einfach nicht mehr so wie früher.
Andreas Bastos, das haben wir auch schon beantwortet. So jung ist Dima auch nicht mehr. Plant er schon den Ruhestand? Also, da hat es die Antwort schon gegeben. Auf jeden Fall bis 2028 erstmal nicht. Und danach wirst du wahrscheinlich gucken. Du wirst jetzt nicht noch irgendwie da einen Plan dir machen, oder?
Genau, also erstmal plane ich einfach bis 2028, und dann danach habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht.
Wie viele Schläger präparierst du für einen Spieltag?
Also 2 Schläger sollten immer komplett wettkampfbereit sein. Falls was mit einem passiert, dass der andere auch ready ist oder falls der eine, ich trainiere ja auch ein paar Tage mit einem Schläger, ein paar Tage mit dem anderen Schläger, meistens mit rein. Aber zum Spiel sind immer 2 ready.
Sehr gut, dann haben wir noch Parves 27. Wann kommt ein neues Holz raus? Ist da was geplant? Beim ja, Butterfly ist das ja dann am Ende oder?
Ja, ich war mal in Japan, habe nochmal mit den Experten in Europa gesprochen und Entschuldigung.
Gesundheit.
Oh,
Das ist live.
das ist
Ja.
mein Vater irgendwo das Fenster aufgemacht, zieht. Genau, wir sind am Überlegen, ein vielleicht weiteres Holz zu bringen, ja.
Sehr
Aber
gut.
Butterfly ist ja immer sehr bedeckt bei allen Infos, deswegen will und kann ich da auch nicht mehr verraten.
Musst du auch an dieser Stelle nicht. So, die anderen Fragen haben wir schon beantwortet. Mit Rossi, Malong, wie bekommst du so viel Spin in deinen Rückhandaufschlag. Ja, dann haben wir es schon fast geschafft. Richard, wir werden noch den Cliffhanger, müssen wir noch auflegen, lesen,
ja,
lösen von letzter Woche. Es ging um die Finals, kurz dazu. 6. bis 9. Juni 2026 in Erfurt. Dima, hast du eigentlich dieses Jahr eingeplant? Ist das spruchreich? Gibt es dazu was zu sagen?
Ja, ich hatte es ja auch schon letztes Jahr fest eingeplant.
Da warst du verletzt dann.
Da kam die OP dann, aber dieses Jahr, ja, wie gesagt, ist es fest eingeplant und habe auch mit den Jungs gesprochen. Es wird dieses Jahr, glaube ich, ein straffes Feld werden.
Dann bin ich gespannt. Was hatten wir für einen Cliffhanger? Es ging um den Mixed-Wettbewerb.
Ja, es ging ums Mixed-Wettbewerb. Es ging natürlich ein Stück weit auch um Inklusion. Ich meine, wir haben beim paralympischen Bereich ja einige absolute Top-Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspieler, Olympiasieger, Weltmeister. Und ja, dann haben wir uns überlegt, dass wir ja im Thema Inklusion vielleicht auch das im Mixed noch mal ein Stückchen deutlicher werden lassen. Also das jetzt aufzulösen. Geplant ist ein gemischtes Doppel Christine Lang und Valentin Baus.
Stark. Das finde ich stark.
Ah, Walle, cool.
Ja. Walle Baus, da ist immer Action.
Ja, auf jeden Fall. Und der muss vorher einen guten Kaffee trinken, ne?
Ja,
er ist ja ein Kaffee-Freak, wie wir alle wissen. Also insofern, ja, ist wirklich, ich bin gespannt.
Gute Sprüche hat er immer auf Lager, von daher, das wird sicher spannend. Also das wird dann auch ein Novum sein. Ja, so, was haben wir noch? Nix mehr eigentlich. Marty Supreme hat keine Oscars gewonnen, war Dima. Timos Performance war einfach zu schlecht in dem Film, oder? Das hat doch nicht gereicht.
Ich habe mit Timo länger telefoniert am Abend vor den Oscars. Er hat gesagt, ja, der Spruch war nicht optimal, den der Timothée Chalamet gesagt hat, bezüglich Ballett und Oper, glaube ich.
Ja, ne? Genau, ja.
Und der war da eigentlich mehr oder weniger schon durch, hat Timo auch gesagt. Dann hatte man in den Prognosen so gesehen. Aber ja, da muss man halt vorsichtig sein. Und ist, ja, schade. Aber insgesamt trotzdem natürlich eine gigantische Werbung für Tischtennis alles. Und wäre natürlich schön, wenn da auch ein Oscar mit dabei gewesen wäre.
Ich freue mich schon. Der Dima wird sich auch nochmal in irgendeinem Film landen. Da bin ich jetzt schon heiß drauf.
Er, wie heißt er hier? Dieses Marvel Endgames.
Iron Man.
Genau.
Dima, schön, dass du da warst. Nochmal der Hinweis auch auf eure neue Plattform tt-smashcity.com. Schaut mal rein, da könnt ihr vielleicht noch was lernen und ansonsten drücken wir dir auch die Daumen, freuen uns auf die WM und Richard.
Dankeschön.
Hast du noch was zu sagen?
Es ist alles gesagt, wir freuen uns auf weitere Folgen.
Alles klar, Dima, vielen Dank dir und euch natürlich wie immer, danke fürs Zuhören.
Also, ciao, ciao. Dankeschön, tschüss.